So ist das Thema. Nun sag mir, wem gehört das Haus? Eine disziplinengeschichtliche Vorbemerkung, die ich machen möchte. Es ist unschwer zu erkennen, dass wir es hier noch nicht mit einem Smart Technology House zu tun haben. Aber ich werde gleich was dazu sagen. Anfangen muss man, glaube ich, bei einer Tagung über Häuser mit einem bestimmten Zitat, das immer genannt wird, wenn Häuser thematisiert werden. Die berühmteste literarische Anverwandlung, die mir unterkam bei der Vorbereitung dieser Tagung und dieses Vortrags, findet sich bis heute in Rainer Maria Rilkes Gedicht Herbsttag, das er am 21. September 1902 ausgerechnet im dichten Häusermeer der Stadt Paris verfasst hat. Ich möchte das mit Ihnen gerne kurz gutieren. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das ist wahrscheinlich eine der berühmtesten lyrischen Anverwandlungen des Hauses, die man finden wird, wenn man lange sucht. In diesem zweifellos schönen Gedicht scheinen die Verhältnisse einigermaßen klar. Das Haus bietet Gemeinschaft und Schutz, die Allee hingegen Vereinzelung, Unruhe und Ausgesetztheit. Betrachtet man die Allee allerdings etwas weniger romantisch als sonnengeschützte Aufmarschstraße für die großen kontinentalen Armeen Preußens und Frankreichs, als ältere militärische Infrastruktur, dann steht auch das Haus in etwas anderem Licht da. Es gehört entweder ganz der sogenannten Etappe an, oder es ist ein rasch eingenommener und wieder aufgegebener Punkt im Gelände, den zu halten es sich kaum lohnt. Neuere zivile technische Infrastrukturen der Gegenwart scheinen das Haus in ganz ähnlicher Weise zu marginalisieren wie die alten militärischen, zugunsten der Geschwindigkeit, Mobilität oder des Komforts. Häuser werden seit den 1970er Jahren als sogenannte Fertighäuser in wenigen Tagen aufgestellt, wie der Fachausdruck heißt. Häuser wechseln in der Zeitspanne eines durchschnittlichen Menschenlebens oft gleich mehrfach den Besitzer. Die sogenannten Immobilien werden ganz offensichtlich immer mobiler. Häuser werden modular, sie werden containerartig oder sie werden sogar intelligent. Die neueren technischen Infrastrukturen durchqueren das Haus, genauso wie die Alleen Rilkes dereinst die Städte oder das unbebaute Gelände durchquerten. Jeder kennt die Werbespots der Gegenwart, in denen intelligente oder smarte Häuser angepriesen werden. Das sind Häuser, die mittels einer Fernbedienung, die im Auto bereitliegt, schon tätig werden, bevor ihre Besitzer es noch betreten haben. Häuser also, die vor der Ankunft der Bewohner die Heizung anwerfen oder die Jalousien anheben. Häuser mit Kühlschränken, die einem aufs Handy schicken, was in ihrem Inneren für einen gelungenen Feierabend noch fehlt. Sogenannte Starterpakete für diese sogenannte Smart Home Technology liegen derzeit bei 300 bis 500 Euro. Das berichtete jedenfalls eine Sonderbeilage der bekannten überregionalen Tageszeitung Die Welt noch vor wenigen Tagen. Wie sehr sehnt man sich da irgendwie auch nach einem Haus im rilkischen Verständnis, das älter, stabiler und größer als man selbst ist, das seine Bewohner mit einer gewissen Selbstverständlichkeit beherbergt. Stattdessen soll man nun noch nach immer neuen Software-Updates auf dem iPhone abwechselnd zum Opfer und zum Mitspieler einer überlegenen Haustechnologie werden. Man könnte sagen, das Haus als technisches und technisiertes Medium eines intelligenten Wohnens mit fernregulierten Thermostaten weckt geradezu Sehnsüchte nach dem scheinbaren Gegenteil, nach dem Haus als sozialem Medium einer Form des Wohnens, die einen gerade gegen den allzu schnellen Wechsel und Wandel da draußen in Schutz nimmt und immunisiert. Das Haus als ein Ort des Tradierens und der Tradition der natürlichen Wärmekreisläufe des Sozialen. Es gibt aber nicht wenige Kulturhistoriker, Medienwissenschaftler und Architekturkritiker, die das Haus als eine solche Wohnidylle und einen solchen Schutzraum gegen das Draußen endgültig verabschieden. Am heftigsten hat das wohl der deutsch-jüdisch-tschechische Medienphilosoph Wilhelm Flusser getan. Es gibt kein Haus mehr. Das Haus ist unbewohnbar, weil ungewöhnlich geworden. Meine These ist, dass der Orkan der Kommunikationsrevolution durch alle Mauern und durch alle Dächer hindurch bläst, alles Heimische, Heimatliche, Nationale, Private hinwegbläst. Es gibt auch keinen öffentlichen Raum mehr. Flusser spricht radikal. Wobei Rilke noch um den einsamen Wanderer die Blätter der Alleen aufgewirbelt wurden, bläst nun ein technologischer Kommunikationsorkan geradewegs durch das Haus und treibt seine Bewohner auf eben jene Alleen hinaus. Aber das merkte jedenfalls vor kurzem ein Architekturkritiker an, ist es dort auf der Allee der Unbehausten nicht längst viel privater als in den durchlässigen Häusern selbst. Gemeint sind eben jene Häuser, in denen man sich freiwillig von der Küche bis zum Schlafzimmer mit so viel Kommunikationstechnik umgeben hat, dass man keine ruhige und einsame Minute mehr darin finden kann. Dann geht man doch mal besser kurz auf die Straße oder vors Haus, um einen Moment ganz bei sich zu sein und unbeobachtet durchzuatmen. Damit wären wir mitten im Thema. Unser Thema ist ja das Haus aus der Sicht einer Kultur und einer Wissenschaft, die sich ihrer Medien und Techniken zunehmend bewusster wird. Und zu diesen Medien und Techniken gehört eben auch das Haus. Der erste Testfall für eine auf dieser Tagung zu leistenden gedanklichen Durchdringung des Hauses als Bauwerk, Paradigma und Phantasma ist schnell gefunden. Der Testfall ist jener Gegensatz, der das Haus gleichzeitig als Bewahrungs- bzw. Bleibeort und als technoide Komfortfalle erscheinen lässt. Man ahnt schon, um die Halbwertszeit genau dieser Entgegensetzung ist es bei näherem Hinsehen nicht besonders gut bestellt. Aus medienwissenschaftlicher Sicht ist zunächst festzuhalten, dass das Haus immer schon als eine Art Interface funktioniert hat. Das Haus ist beispielsweise Oberfläche und Trägermedium von Bauformen und Baustilen. Auf seinen Fassaden und Ansichten wird ein langsamer Formenwandel des Bauens wie auf einer riesigen, unzusammenhängenden regionalen Leinwand sichtbar gemacht. Ein besonders kurioser Fall dieser Dimension des Hauses ist die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgestellte Behauptung des völkischen Privatgelehrten Guido von Liszt, dass die Balkenstellungen und Formen der alten Fachwerkfassaden geheime Runenzeichen darstellten. Diese Zeichen hätten ein arisch-germanisches Symbolsystem unerkannt durch das Mittelalter und die frühe Neuzeit gerettet. Guido von Liszt fand natürlich sofort viele Anhänger und Nachfolger. Das ist das bekannteste Buch, das heißt Runenhäuser von Philipp Stauf. Gibt viele Auflagen. Dass solche Behauptungen noch etwas später bei der Abteilung Ahnenerbe der SS auf reges Interesse stießen und zu neuen monographischen Anstrengungen führten, wundert wohl niemanden hier. Dass sie aber noch sehr lange im 1950 gegründeten renommierten Arbeitskreis für Hausforschung einfach weiterlebten, wundert schon eher. Wenn man dann noch erfährt, dass diese abstrusen Behauptungen 2003 Eingang in einen Sammelband der Fraunhofer Gesellschaft fanden und derzeit offiziell über das mit Unterstützung der Bundesregierung produzierte Lehrbuch Fachwerk macht Schule in die Schulen mehrerer fachwerkgesättigter Bundesländer gebracht werden, dann lässt einen das einigermaßen ratlos zurück. Richtig aber ist immerhin, dass die einzelnen Fassaden der Häuser frühzeitig zur Schreiboberfläche umfunktioniert wurden. Die Tradition der Hausinschriften, die es seit dem Mittelalter gibt, zeigt uns das Haus als ein Interface der besonderen Art. Solche Hausinschriften, wie Sie eine hinter mir jetzt sehen können, sind gut erforscht. Und wenn ich diese Hausinschrift hier herausgreife, dann nur, um den Faden eines konservativen Verständnisses des Hauses wieder aufnehmen zu können, das ich ja dem intelligenten Technoidenhaus zunächst fälschlicherweise entgegengesetzt habe. Das Haus ist mein und doch nicht mein. Des Zweiten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Nun sag mir, wem gehört das Haus? Das ist eine Hausinschrift aus Warstein bei Soest in Westfalen, graviert in die Vorderansicht eines um 1800 erbauten Fachwerkhauses. Die Inschrift führt uns eindrücklich das Bleibende des Hauses gegenüber dem Wandelbaren oder der Sterblichkeit seiner Bewohner vor Augen. Erst in Generationen wird diese Qualität des Bleibens wahrnehmbar. Das Haus ist also von außen eine beschreibbare Oberfläche und von innen ein Speicherraum für Materielles und Soziales. Auch das ist unterdessen ein Gemeinplatz der Forschung zum Haus geworden. Einmal will ich Ihnen belegen, die größeren Häuser sind wohl immer zugleich Speicher und Scheunen gewesen. Sie haben oft Gruben und kellerartige Vertiefungen in und unter dem Fußboden. Sie haben also nicht nur Menschen, sondern auch einen Teil der Vorräte in sich behaust. Dieser Doppelcharakter ist auch das Entscheidende, die entscheidende Qualität der sozialromantischen Vorstellung vom ganzen Haus, wie sie von Aristoteles über Luther bis zu Wilhelm Heinrich Riehl und Otto Brunner gedacht wurde. Das Haus ist in diesem sozialromantischen Bild einerseits eben ein funktionaler Baukörper mit Dachboden, Speicher und Keller, aber das Haus ist in diesem Bild gleichzeitig auch der Ort eines gesteigerten Austausches zwischen nahen und fernen Verwandten verschiedener Generationen und den Hausangestellten. Das Haus ist damit ein eigener sozialer Kosmos, wie ihn Riehl 1855 auch beschrieben hat. Das ist eine so zentrale Literaturreferenz, dass ich sie zitieren möchte. Mit der ganzen Familie hängt nun das ganze Haus zusammen. Die moderne Zeit kennt leider fast nur noch die Familie, nicht mehr das Haus, den freundlichen, gemütlichen Begriff des ganzen Hauses, welches nicht bloß die natürlichen Familienmitglieder, sondern auch alle jene freiwilligen Genossen und Mitarbeiter der Familie in sich schließt, die man vors Alter mit dem Worte Ingesinde umfasste. In dem ganzen Haus wird der Segen der Familie auch auf ganze Gruppen sonst familienloser Leute erstreckt. Sie werden hineingezogen wie durch Adoption in das sittliche Verhältnis der Autorität und Pietät. Das ist für die soziale Festigung eines ganzen Volkes von der tiefsten Bedeutung. Das Haus als Inbegriff einer sozialen Gesamtpersönlichkeit, das ganze Haus hat der Vereinzelung der Familie weichen müssen. Das ist ein Buch, das um 1900 in der 12. Auflage gedruckt worden ist. Es hat sich von Österreich bis Norddeutschland in riesigen Auflagen und Stückzahlen durch das deutschsprachige Territorium verbreitet. Insofern ist diese Zentralstelle, dieser Topos vom ganzen Haus, wie wir gestern gehört haben, der bei Luther eben ausgearbeitet wird, weiter transportiert worden auf sehr effektive Weise. Genau genommen liegt das Bleibende des Hauses also in seiner Qualität als begrenzter Durchgangsort, in seiner Qualität als kontrollierbarer, überschaubarer Transitraum für Bewegliches. Das Haus wird so endgültig zu einer Art Paradox, denn die Bilder vom Haus wollen ja streng genommen, dass das Haus Festigungsort, sozialer Festigungsort, sagt Riehl, und Durchgangsort gleichzeitig ist. Diese Paradoxie hat der Kulturtheoretiker Walter Seiter wunderbar auf den Punkt gebracht. Tür, Tor, Eingang bzw. Ausgang gehören zum Haus und schließen es an die Verkehrsräume an. Mit diesem Anschluss an das Korridornetz der Straßen wird der Verkehr zwischen einem Haus und der Gesamtheit des Nichthauses ermöglicht und dieser transdomestische Verkehr liefert dem intradomestischen Verkehr in einem Haus Nachschub. Die Gemeinsamkeit zwischen Straße und Haus ist nicht nur eine strukturelle, sondern auch eine funktionelle. Beide sind Verkehrsräume und sie sind miteinander verbunden. Um nun aber den ganz schweren Fragen und den paradoxalen Verhältnissen zu Beginn dieser Tagung wenigstens noch aus dem Weg gehen zu können, möchte ich die von der Westfälischen Hausinschrift in Soest gestellte Frage, wem das Haus denn nun gehört, abschließend nur disziplinengeschichtlich beantworten. Wer hat das Haus als Medium und Form zuerst erforscht? Im deutschsprachigen Raum steht am Anfang der Erforschung des Hauses ein Paragraph aus einer Regionalgeschichte des reichsunmittelbaren Hochstifts Osnabrück. Und diese Regionalgeschichte ist gleichzeitig als Beginn der aufgeklärten wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in deutscher Sprache anzusehen. Diesen Paragraphen will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Wohnung eines gemeinen Bauern ist in ihrem Plan so vollkommen, dass solche gar keiner Verbesserung fähig ist und zum Muster dienen kann. Der Herd ist fast in der Mitte des Hauses und so angelegt, dass die Frau, welche bei demselben sitzt, zu gleicher Zeit alles übersehen kann. Ein so großer und bequemer Gesichtspunkt ist in keiner anderen Art von Gebäuden, ohne von ihrem Stuhle aufzustehen, übersieht sie zu gleicher Zeit drei Türen, dank denen, die hereinkommen, heißt solche bei sich niedersetzen, behält ihre Kinder und Gesinde, ihre Pferde und Kühe im Auge, hütet Keller und Kammer, spinnet immerfort und kocht dabei. Ihre Schlafstelle ist hinter diesem Feuer und sie behält aus derselben eben diese große Aussicht, sieht ihr Gesinde zur Arbeit aufstehen und sich niederlegen, das Feuer verlöschen und anbrennen und alle Türen auf- und zugehen, höret ihr Vieh fressen und beachtet Keller und Kammer. Jede zufällige Arbeit bleibt in der Kette der Übrigen. Schon in diesem frühesten Text erscheint das Haus als ein Wärmespeicher und als ein visueller und akustischer Kontrollpunkt von verschiedenen Bewegungen im Raum. Wichtiger aber ist hier, dass das westfälisch-niederdeutsche Bauernhaus und nicht das Patrizier- oder Stadthaus im deutschsprachigen Raum zum paradigmatischen Haus wurde. Eine Gewichtung, das müsste man dann mit dem Pfarrhaus nochmal abgleichen. Eine Gewichtung, die für die deutschsprachige Hausforschung zumindest oder Hauskunde als Bestandteil der sogenannten Volkskunde weitreichende Folgen haben sollte. Die zunächst von Privatleuten im Umfeld der Gebrüder Grimm entwickelte volkskundliche Sachforschung, die Erforschung deutscher Hausaltertümer, organisiert sich im 19. Jahrhundert zunächst in Geschichtsvereinen, bis sie um 1890 eigene institutionelle Formen annehmen konnte. Die Volkskunde als Wissenschaft schließlich bezeichnenderweise abgetrennt von der Völkerkunde in Deutschland, gab sich 1891 eine eigene Zeitschrift. Schon 1889 forderte Rudolf Virchow ein Museum für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes. Das Gründungskomitee unter seiner Leitung legte in einer Denkschrift fest, was denn genau dieses Museum zeigen sollte. Es sollte zeigen, wie die Gegenstände ausschauen, welche unser Volk geschaffen hat, wie es seine Häuser fügt und aufbaut, wie es seine Höfe und Dörfer, Gärten und Fluren angelegt hat, wie es in Stube, Küche und Keller wirtschaftet und wie der Hausrat beschaffen ist. Die jetzt breit einsetzende volkskundliche Erforschung des Hauses beschränkte sich in der Tat fast ganz auf die Höfe und Dörfer. 1871 hatte man auf der Weltausstellung in Chicago noch als ein typisch deutsch empfundenes Bauerndorf einfach nachgebaut. 1891 wurde das erste Freilichtmuseum in Schweden gegründet, in dem originale Bauernhäuser zu künstlichen Dörfern gruppiert wurden. Das erste deutsche Freilichtbauerndorf oder Freilichtmuseum, es waren aber faktisch immer Freilichtbauerndörfer, entstand 1934 im niedersächsischen Kloppenburg. Die erste methodische Arbeitshypothese der Hausforschung des 19. Jahrhunderts verband eine weitgehend fiktive, aber dafür angeblich ewige Geografie der deutschen Stämme mit der Verbreitung bestimmter Typen von Bauernhäusern. Diese kulturgeografische Methode, deren politische Implikationen häufig genug auf der Hand lagen, hat es in den folgenden Jahrzehnten zu einem beachtlichen Ausdifferenzierungsgrad gebracht. Nach dem Ersten Weltkrieg gelangten in Deutschland erstmalig reine Hausforscher als Vertreter der sachkundlichen Abteilung innerhalb der Volkskunde auf eigene Lehrstühle und Professuren, die faktisch nur Hausforschung betrieben haben. Ihre typologische Forschung unterteilte nun Haus- und Hoftypen in Dachtypen, Wandtypen, Gefügetypen und Wohnraumtypen. Problematisch blieb von Anfang an, dass diese differenzierte Typenlehre immer wieder auf die Rekonstruktion oder Konstruktion von großflächigen, ausgedehnten sogenannten Hauslandschaften hinauslief, auch wenn eine an den deutschen Stämmen und Verbreitung und ihrer Verbreitung orientierte Forschung unterdessen von der kulturgeografischen Hausforschung selbst strikt abgelehnt wurde. Zu den auf solchen Professuren tätigen Hausforschern gehörte auch der Sudetendeutsche Bruno Schier. 1932, zwei Jahre vor seiner Berufung auf die volkskundliche Professur der Universität Leipzig, wo er nur Hausforschung betrieben hat, veröffentlichte er eines der Grundbücher der deutschsprachigen Hausforschung. Der Titel des Buches lautete »Hauslandschaften und Kulturbewegungen im östlichen Mitteleuropa«. Bruno Schier forderte dazu auf, das Haus nicht als eine starre Einheit, wie er sagte, sondern als einen Überlieferungskomplex zu betrachten, der aus vielen Einzelteilen verschiedenster Herkunft und verschiedensten Alters zusammengesetzt ist. Zwei abschließende Zitate können verdeutlichen, wie sich hier in der Hausforschung die Tendenzen der Forschungsausdifferenzierung, aber eben auch der einseitigen politisch-ideologischen Aufladung immer abwechselten. Das erste Zitat zeigt, wie sich die Hausforschung 1932 in einen expliziten Gegensatz zur Ideologie des Nationalsozialismus begab und selbst die gleichzeitigen reihenweisen Eintritte ihrer wichtigsten Vertreter in die NSDAP bewahrten sie nicht davor, aus genau diesen Gründen Schwierigkeiten mit der Anerkennung ihrer Ergebnisse in der immer weiter ideologisierten nationalsozialistischen Volkskunde überhaupt zu erlangen. Will man das Bauernhaus kulturmorphologischen Fragestellungen dienstbar machen, so muss man sich von der früher geübten oberflächlichen Gesamtbetrachtung befreien, die zu einer voreiligen Aufteilung der Hausformen auf die deutschen Stämme gelangte. Wie der Mundartforscher verfiel auch der Hausforscher zunächst in den Irrtum, Hausformenkarten zu zeichnen, bevor er noch Karten der Hausbestandteile hatte. Das ist eine der Stellen, warum diese Forschung nicht integrierbar war in die nationalsozialistisch ausgerichtete Volkskunde. Das zweite Zitat zeigt hingegen, wie trotz aller sukzessiven methodischen Ausdifferenzierung die Übereinstimmung mit einer völkischen und nationalkonservativen Deutschtumsideologie von Anfang an so groß war, dass selbst die Ablehnung durch den Nationalsozialismus den ideologischen Kern dieser Hausforschung gar nicht berühren konnte. Das Haus blieb, selbst nach der wissenschaftlichen, korrekten Auflösung in seine einzelnen Bestandteile, ein unmissverständliches, expansives Instrument der deutschen Kulturmission. Auf das deutsche Haus schien noch Verlass zu sein, wenn die entsprechende Politik selbst versagte. Dazu nur ein Zitat. Man könnte es durch Hunderte vermehren. Die Verbreitungsgrenzen westlicher Baugewohnheiten haben die Ostgrenzen des deutschen Volksbodens bereits um mehr als 300 Kilometer überschritten. Und während sich die tschechische und polnische Oberschicht in tragischer Verkennung ihres räumlichen Schicksals von deutscher Kultur abzuschließen und nach westeuropäischen Vorbildern zu richten beginnt, sickert fern im Osten das deutsche Haus mit Dach und Herd, mit Tisch und Pflug unablässig weiter und gibt dem östlichen Lande ein deutsches Gepräge. So ist das Haus des deutschen und außerdeutschen Bodens kein toter, entwicklungsloser Gegenstand, sondern ein lebendiger Organismus von Bauteilen, die immer in Unruhe, Mischung und Ausgleich, in Bewegung und Wanderung begriffen sind. Im schon genannten 1950 gegründeten Arbeitskreis für Hausforschung, der bis heute ein Jahrbuch für Hausforschung herausgibt, überwinterten diese Positionen bis in die 1980er Jahre. Heute heißt Hausforschung vor allem regionale Gefüge- und Schichtenforschung. Mit naturwissenschaftlichen Verfahren werden Alter und Materialgeschichte der Häuser erforscht. Selbstständig expandierende Hauslandschaften zu bestimmen, steht nicht mehr auf dem Programm. Ihre expansiven Qualitäten wichen nun den regional strukturierten Geschichten einzelner Stil- und Materialmerkmale und Elemente. Allerdings musste ein Resümee der volkskundlichen Hausforschung in einem renommierten Hausbuch von 1994 noch festhalten, dass der Blick der Hausforschung auf veränderte Bautypen im Gefolge der Industrialisierung neu ist. Bis jetzt besteht eine weitgehend regionale Ausrichtung, eine übergreifende, möglicherweise europäische Forschung besteht erst im Ansatz. Ich denke, dieser ein bisschen unheimliche Rückblick auf die Hausforschung zeigt doch, wie vielfältig unser Thema ist. Dass die medialen Techniken als Darstellungstechniken für die Erforschung und Ausforschung des Hauses eine Schlüsselstellung einnehmen, zeigen uns nicht erst Spielfilme oder fotografische Reihenwerke, deren einziger Gegenstand und Spielort oft das Haus ist. Schon die Exponate, Karten oder Bücher dieser volkskundlichen Forschungsrichtung machen das sehr deutlich. Das von mir zitierte Standardwerk Bruno Schiers zu den Hauslandschaften von 1932 hat ein ganz kurzes Vorwort, in dem sich der Hausforscher Bruno Schier ausdrücklich für die Beistellung der Kleinfilmkamera Leica bei den optischen Werken Ernst Leitz in Wetzlar bedankt. Das will ich noch zitieren. Dieses technische Wunderwerk, schreibt Bruno Schier, ermöglichte es, ohne erhebliche Negativkosten viele hundert Haus- und Hofanlagen im Bilde festzuhalten und beim späteren Studium in beliebiger Größe wiederzugeben. Alle dem Buche beigefügten Lichtbilder wurden mit der Leica aufgenommen. Prag im Juli 1931, Bruno Schier. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns eine schöne Haustagung.